Liebe Gemeinde Grevenbruch, ich freue mich, euch zu sehen heute an diesem schönen Sabbatmorgen. Die Sonne scheint. Und ich bin Gott dankbar, dass wir diesen Sabbat zusammen verbringen dürfen in Frieden und diese Gemeinschaft, dass wir hier einen vollen Raum haben. Ich möchte heute mit euch über ein Thema nachdenken, was im Alten sowie im Neuen Testament sehr häufig thematisiert wird. Indirekt und häufig auch direkt. Es geht um das Thema, ich will den Vater sehen. Wir haben heute Sabbat. Und Sabbat ist dafür da, dass wir zur Ruhe kommen können und dass wir auch auf die Schöpfung des Herrn schauen dürfen. Zum Beispiel haben wir auch in der Sabbatschule eben darüber gesprochen, wie die Blumen schon blühen. Wir merken, dass alles aufblüht, alles gedeiht. Wir sehen die Schöpfung des Herrn. Aber was ist mit dem Angesicht des Herrn? Darüber möchte ich mit euch heute ein bisschen nachdenken. Im zweiten Buch Mose, da gibt es einen Satz, im 33. Kapitel, Vers 20, da sagt der Herr, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Dies sagt Gott zu Mose, das war ein Gespräch zwischen den beiden, als er ihn bat, lass mich dein Angesicht sehen. Da hat das Gott geantwortet. Nachher wissen wir, dass Mose zwar hinter dem Herrn herschauen durfte, aber steht klar, dass er ihn nicht sehen durfte, also sein Angesicht nicht sehen durfte. Es sind ganz deutliche Worte und hier bestehen keinerlei Spielräume für irgendwelche Meinungen oder Interpretationen. Hiernach steht, du darfst das Angesicht des Herrn nicht sehen. Und ich mache jetzt mal einen Sprung ins Neue Testament, wo das auch mal aufgegriffen worden ist, einfach mal um zu zeigen, dass das dort präsent war, wie auch da präsent war. Im Johannesevangelium im 14. Kapitel, Vers 8, da mache ich jetzt diesen Sprung, da steht der Vers, Herr, zeig uns den Vater und es genügt uns. Das war Philippus, der diese Bitte hatte. Herr, zeig uns den Vater und es genügt uns. Diese beiden Texte sind komplett vom Ursprung komplett anders, vom Interesse ganz anders und die Erfahrungen sind auch ganz anders von diesen Personen. Das wird hier schnell deutlich, aber beide haben irgendwo denselben Wunsch. Sie wollen sehen. Wir Menschen wollen sehen. Der eine hat so viele Erfahrungen mit Gott gemacht und hat den Wunsch, diese Erfahrung zu machen, ihn zu sehen. Und der andere will einen Beweis irgendwo zum Glauben. Herr, zeig uns und dann genügt es uns. Wir sehen, dass da die persönliche Beziehung zu Gott ganz anders ist, aber trotzdem stellen sie beinahe dieselbe Frage. Und das hat einen ganz einfachen Ursprung, denn eigentlich hätten wir alle ein anderes Leben führen dürfen. Also heute sollte es eigentlich anders sein, als es jetzt gerade ist, wo wir uns jetzt gerade befinden. Wir hätten ein Leben führen dürfen, wo wir das Angesicht des Herrn immer gesehen hätten. Und Adam ist der Beweis, dass das anders sein sollte. Und stattdessen lesen wir, wenn wir im Sündenfall lesen, also im dritten Kapitel im ersten Buch Mose, da steht, und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht des Herrn. Da kam eine komplett andere Wendung. Und wie steht es heute um uns? Selbst Mose konnte das Angesicht des Herrn, zu Lebzeiten sage ich, nicht sehen, weil er sonst vergehen würde. Und ich schweige schon darüber, wie es um uns heute steht. Und dann muss man sich klar vor Augen halten, welchen Ausmaß Sünde eigentlich hatte damals. Was das alles verändert hat, zerstört hat in diesem Sinne. Wir haben uns von Gott getrennt. Und nicht er von uns. Wenn wir jetzt beispielsweise in diesem dritten Kapitel bleiben, da hat ja Gott gefragt, wo bist du? Und das hat er nicht gefragt, weil er nicht wusste, wo Adam ist. Er hat es auch nicht gefragt, weil er nicht wusste, was passiert ist. Er fragt es, weil Gott einen Schritt auf uns zumacht. Er fragt nicht, wo bist du, weil er es nicht weiß. Er fragt, wo bist du, weil er wollte, dass Adam antwortet. Dass er zu ihm kommt und sich nicht versteckt. Und wir wissen, dass nach diesem Fall, das steht ja auch gut beschrieben, diese Mühsal, dieser Leid begann. Fast alles ist mit Mühe, mit Leid verbunden. Vor allem die guten Dinge, wenn es um Sport geht, wenn es darum geht, beharrlich jeden Tag die Bibel zu lesen, auch da schwanken wir manchmal. Beinahe alles ist mit Mühe und Klage verbunden. Und selbst das Acker, wo wir unsere Nahrung beziehen, also wir Menschen, wir müssen ja irgendwo essen, wir müssen trinken, sonst funktioniert das Ganze nicht langfristig. Selbst der Acker ist mit Mühsal verbunden. Und es steht auch geschrieben, dass Dornen und Disteln wachsen werden, die es davor gar nicht gab. Dornen und Disteln gab es vor dem Sündenfall überhaupt gar nicht, aber sind danach aufgetaucht. Und heute, wenn wir auf diese Welt hinausschauen, fragen so viele Leute und klagen wirklich Gott an, wenn er doch da wäre, warum so viel Leid existiert. Doch derselbe Gott, ich möchte betonen, derselbe Gott hat eine Dornenkrone, den Fluch der Sünde getragen und ist ans Kreuz gegangen, um uns eine Hoffnung zu schenken. Ohne diese Hoffnung würden wir, glaube ich, heute nicht hier sitzen, in unserer Gemeinde und zum Sabbat hier diese Gemeinschaft feiern, Jesus feiern, diese Hoffnung feiern, sage ich, damit wir diese Chance haben. Wenn wir jetzt auf diese beiden Verse, die ich jetzt eben mal kurz angesprochen habe, zurückgehen, dann wirkt es aber erstmal nicht so, als wäre das erfüllt worden, worum sie gebeten haben. Aber vielleicht ja doch. Mir ist in meinem Bibelstudium aufgefallen, dass es eine Person gibt im Alten Testament, die gesagt hat, ich habe das Angesicht des Herrn gesehen. Nach dem Sündenfall. Und es war nicht Mose, der das gesagt hat. Und es ist mir einfach, als ich bin da immer wieder drüber gegangen, habe das gelesen und es ist mir einfach irgendwie nicht aufgefallen. Aber ich bin dann drüber gestolpert und derjenige, der das gesagt hat, war Jakob. Jakob hat es gesagt. Ich glaube, ihr kennt die Stelle, wo er gerungen hat bis zur Morgenröte. Also da steht, falls ihr nachlesen wollt, im ersten Buch Mose im 32. Kapitel ab Vers 25, da wird berichtet, da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte abbrach. Ich glaube, viele von uns kennen diese Stelle ein wenig. Und nachdem Jakob gesegnet wurde, ich springe ein bisschen zum 31. Vers, steht, und Jakob nannte die Stadt Peniel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Und darüber bin ich erstmal gestolpert. Und danach ist mir aufgefallen, dass noch viele weitere Persönlichkeiten, wie beispielsweise Josua oder Abraham, Lot und so weiter, den Herrn von seinem Angesicht begegnet sind. Nur bei Jakob hingegen wird das stark hervorgehoben, also wortwörtlich so geschrieben. Bei den anderen ist es schlüssig zu lesen. Beispielsweise in der Sabbatschule, die wir davor im Quartal hatten, wir hatten ja Josua studiert, im 5. Kapitel. Ich lese mal ganz kurz die Passage vor, die hatten wir auch da mal besprochen in den Wochen. 5. Kapitel 13 bis 15. Und es begab sich, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob und gewahr wurde, dass ein Mann ihm gegenüberstand und ein bloßes Schwert in seiner Hand hatte. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er sprach nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn und bin jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder, betete an und sprach zu ihm, was sagt mein Herr seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn die Stätte, darauf du stehst, ist heilig. So tat Josua. Diesen letzten Part, den kennen wir auch von Mose, wo er die Schuhe ausziehen sollte und das mit dem Dornbusch, da wo die Befreiung der Israeliten angekündigt worden ist. Diejenigen, die das Angesicht des Herrn gesehen haben oder auch davon berichtet wird, haben eine Gemeinsamkeit. Und diese Gemeinsamkeit, die beruht nicht darauf, wie gut diese Person war, was sie getan hat, wie toll sie ist oder welche Charaktereigenschaften sie hatten. Die Gemeinsamkeit, also der springende Punkt, weswegen sie ihn sehen durften, war Jesus. Denn Jesus dürfen wir ansehen. Deswegen hat auch Jesus bei der Bitte von Philippus, wo er gesagt hat, Herr, zeig uns den Vater, dann genügt es uns, auch geantwortet, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? gehe jetzt aufs Heute. Wir wollen ja heute etwas mitnehmen und persönlich anwenden auf unser Leben. Man könnte jetzt natürlich einwenden, schön und gut, aber unser Herr Jesus Christus ist gerade physisch nicht hier. Was auch stimmt. Er richtet gerade einen hohepriesterlichen Dienst im Himmelreich aus. Physisch steht er jetzt gerade nicht hier. Wie soll ich dann den Vater sehen? Wie sehe ich den Vater, wenn Jesus nicht hier ist? Und da kommt jetzt der springende Punkt mit dem Heiligen Geist. Jetzt kommt der Heilige Geist ins Spiel. Denn Jesus sagt auch genau in der Bibelstelle, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich finde diese Bibelstelle sehr, sehr interessant, denn hier wird gesagt, dass du den Heiligen Geist nicht empfangen kannst, wenn du ihn nicht siehst. Also wieder dieses Wort sehen. Wie sehe ich denn den Heiligen Geist? In diesem Kontext, wenn wir über das biblische Sehen drüber nachdenken, geht das jetzt gerade weit über das menschliche Verständnis von Sehen hinaus. Weil hier wird eine Verbundenheit und eine Gemeinschaft angesprochen, die wir führen müssen zu unserem Herrn. Und hier steht zum Beispiel wörtlich das Wort kennen. Du musst ihn kennen. Das Kennen, das uns dazu führt. Und nur einer, der sich Gott öffnet, kann auch empfangen und damit kennen und damit auch sehen. Es handelt sich, wenn wir jetzt hier drauf schauen, auf praktische Dinge, auf Alltagsdinge, die uns im Leben begegnen. Ich gebe jetzt mal so ein kleines Beispiel. Manche Leute sagen, ich hatte Glück. Die anderen sagen, es war Gottes Segen. Allein schon so Kleinigkeiten, wie du siehst, wie du auf diese Dinge betrachtest, sagen schon einiges über deine Beziehung zu Gott aus. Und warum es eine überaus große Rolle spielt, ist folgende. Es gibt, und das wird in der Bibel ganz deutlich hervorgehoben, nur eine einzige Sünde, die nicht vergeben wird. Eine einzige. Im Matthäus-Evangelium im 12. Kapitel, Vers 31, folgende steht, jede Sünde oder Gottes Lästerung kann vergeben werden, bis auf die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Dafür gibt es keine Vergebung. Wer gegen den Menschensohn lästert, dem kann vergeben werden. Aber gegen den Heiligen Geist, wer dagegen lästert, dem wird niemals vergeben werden. Nicht in dieser Welt und auch nicht in der zukünftigen. Bedeutet, was dieser Text bedeutet, wer sich vollständig, also mit allem, was er hat, was er ist, von Gott abwendet, in jeglicher Art und Weise, der ist verloren. Wenn wir uns aber hingegen, jetzt nehmen wir die andere Seite, Gott öffnen, ihm Raum geben in unserem Herzen, auf allen Arten und Weisen, auch zum Beispiel in der Sabbatschule haben wir über Ermahnung gesprochen, auch auf diese Art und Weise, über alle möglichen Wege, dann passiert etwas ganz Besonderes. Das Versprechen unseres Erlösers gibt uns ein ganz besonderes Vorrecht, welches wir schätzen müssen. Denn in der Heiligen Schrift steht, was passiert, wenn wir das alles auch wirklich tun. Ich glaube, die Seligpreisung, die kennen wir ja. Das heißt ja, glückselig oder selig sind, die da ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Unser Herz wird nicht von alleine rein. Wir haben nicht von alleine aus ein reines Herz. Deswegen wird auch in Jesaja im allerersten Kapitel gesagt, also der Herr spricht, so spricht der Herr, kommt, wir wollen miteinander verhandeln, wer von uns im Recht ist, ihr oder ich. Selbst wenn eure Sünden blutrot sind, sollt ihr doch schneeweiß werden. Sind sie so rot wie Purpur, will ich euch doch reinwaschen wie weiße Wolle. Den 20. Vers, darauf gebe ich der Herr mein Wort. Darauf gibt er sein Wort. Es gibt auch die andere Stelle im Johannesevangelium, das ist jetzt eine etwas andere Betrachtung, wenn wir jetzt beim Sehen bleiben. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Glauben. Was ist Glauben? Ich rede nicht in der Schulzeit, wenn wir darüber sprechen, ich glaube, es ist die Antwort B. nicht diese Art von Glauben. Glauben ist nämlich keine Spekulation. Glaube ist eine Zuversicht. Die Zusage steht sicher, dass wir erlöst sind und Gott sehen werden. Das werden wir. Aber dafür muss man aktiv sein. Wir müssen uns Gott öffnen, ihm Raum lassen, dass er in uns kommt. Und ich möchte euch damit sagen, wenn das geschieht, wenn ihr das tut, dann hat das ewige Leben schon heute für euch begonnen. Denn Ellen White schreibt, ich habe jetzt aus dem Buch Leben Jesu ein kleines Zitat jetzt rausgesucht, falls ihr nachlesen wollt, in der Seite 369. Wer den wahren Charakter von Christus erkennt und ihn in seinem Herzen aufnimmt, hat das ewige Leben. Durch den Heiligen Geist wohnt Christus in uns. Gottes Geist, den wir durch den Glauben in unser Herz aufgenommen haben, ist der Beginn des ewigen Lebens. Und es macht auch Sinn, weil wir entweder noch zu Lebzeiten werden, während wir noch leben, die Ankunft Jesus miterleben werden. Das ist die eine Variante. Oder ich werde es nicht zu meinen Lebzeiten erleben. Aber egal was geschieht mit mir, ich werde irgendwann einen neuen Körper bekommen. Aber ich sterbe nicht. Nicht in diesem Sinne, weil Tod, der endgültige Tod, bedeutet Ende. Aber in Gott habe ich kein Ende. Und den Tod, den wir hier kennen mit dem Schlaf, das ist was ganz anderes. Mein Herr setzt sich jetzt gerade für mich ein, dass das nicht passiert, dass ich diesem ewigen Tod ausgesetzt bin. Er ist für uns gestorben, damit wir eines Tages den Vater sehen. Und wer Gott kennt, der versteht, wie die Welt ist, er versteht, wer er ist, er versteht, was seine eigene Aufgabe auf dieser Erde ist. Und diese Liebe und diese Gewissheit, die wir empfangen haben, die soll nicht nur in uns schlummern, die sollen wir auch weitergeben. Alle, die um uns herum sind, egal wen wir begegnen, denen sollen wir diese Liebe und diese Gewissheit weitergeben. Das ist letzten Endes unsere Aufgabe, unsere Arbeit in diesem Sinne. Aber gerade hier beginnt der schmale Pfad. Und ich fokussiere mich jetzt zum Beispiel auf den Part Reinheit, weil es steht, selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. In Matthäus 5, Vers 8. Wichtig ist, und das ist auch eine Ermahnung an uns, auch an mich, wir dürfen nicht unter gar keinen Umständen in Scheinheiligkeit verfallen. Es ist wichtig, weil es eine Gefahr ist, der wir alle ausgesetzt sind, neben sehr vielen weiteren Gefahren. Nicht aus eigener Kraft ist es möglich, rein zu sein oder ein reines Herz zu haben, sondern nur der Heilige Geist kann es in mir bewirken. Warum ich das so sehr betone, hat einen Grund, denn Scheinheiligkeit hat unseren Herrn ans Kreuz gebracht. Scheinheiligkeit ist nur eine Lüge an dich selbst, denn Gott schaut letzten Endes in dein Herz hinein, er kennt ganz genau die Absichten, die du hast, die Erfahrungen, was du denkst. Aber wenn du versuchst, scheinheilig zu sein, dann ist es eine Lüge. Und genau aus diesem Grund dürfen wir auch nicht urteilen. Das hatten wir auch so ein bisschen in der Sabbatschule auch schon angesprochen. Urteil ist ein ganz schmaler Pfad, den sollten wir lieber vermeiden, denn ich kenne den Menschen nicht. So gut ich auch meine, ihn zu kennen, ich weiß nicht, wie er denkt, ich kenne nicht seine Erfahrungen. Das kann ich jetzt von außen nicht so betrachten oder so urteilen, wo er sich gerade im Leben befindet. Und ich darf auch gar nicht denken, dass ich als siebenten Tagsadventist beispielsweise indirekt oder direkt besser wäre als irgendwer anders. Das bin ich nicht. Eins steht fest, je größer meine Erkenntnis ist über Gott, über die Heilige Schrift, desto größer ist meine Verantwortung vor Gott. Ich trage eine Verantwortung. Äußere Reinheit ohne Liebe ist wertlos. Vollständig wertlos. Ich gehe beispielsweise mal auf das Passafest ein. Passafest. Es war, / ist, ein ganz besonderes Fest für die Juden. Und es wurde von Gott selbst eingesetzt. Es ist nicht so, dass es irgendwie durch Tradition reingekommen ist. Gott selbst hat das eingesetzt. Und Passa bedeutet so viel wie vorübergehen oder verschonen. eingesetzt von Gott selbst, weil er sagte, im 2. Buch Mose 12, Vers 12, in dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und in jeder Familie den ältesten Sohn töten und auch jedes erstgeborene männliche Tier. Betonung liegt auf jeder Familie. Außer, und jetzt kommt der Punkt, sie halten sich an Gottes Anweisung. Ein junges, fehlerloses Lamm musste geschlachtet werden und dann kommen die ganzen Vorgaben. Hier zeigt sich, dass Gott sich keine Lieblinge raussucht. Er sagt nicht, du gefällst mir, du gefällst mir weniger. Das existiert gar nicht. Das, was er sucht, ist Vertrauen und Gehorsam zu ihm. Das ist ihm wichtiger. Und seither haben die Juden das über Jahre hinweg, man muss mal überlegen, wie viele Jahre die das schon machen, jedes Jahr gefeiert. Das ist sehr, sehr besonders, dieses Passafest. Nun steht wieder Passafest an und zu der Zeit wurde Jesus verurteilt. Das war ja zu der Zeit. Und als dies geschah und er gelitten hat, wurde der Körper von Jesus so stark entkräftigt, dass er sein Kreuz gar nicht mehr bis zur Stätte tragen konnte. Er war schon schwach. Ich lese mal kurz eine Passage, was in der Zwischenzeit passiert ist, falls ihr lesen wollt, in Lukas 22, Vers 63. Die Männer aber, die Jesus gefangen hielten, verspotten ihn und schlugen ihn, verdeckten sein Angesicht und fragten, Weissage, wer ist, der dich schlug? Und viele weitere Lästerungen sagten sie gegen ihn. Sie geben ihm das Kreuz wieder drauf, er taumelt und er fällt wieder. Und diese Menge, die zeigt kein Mitgefühl. Sie verspotten ihn, sie helfen ihm. Sie machen alles, nur nicht helfen, in diesem Sinne. Man gibt ihm die Last wieder auf und Jesus fällt. Und diese Peiniger hatten jetzt ein Problem. Er schafft es nicht, sein Körper ist schon so entkräftigt. Wer macht es stattdessen? Irgendwer muss es für ihn tragen. Und jetzt hatten sie das Problem, ja, wer soll das jetzt machen? Keiner wollte das machen. Keiner. Viele wollten sich nicht so weit herablassen. Das ist schon eine Herabwürdigung. Und die Juden, die wollten auf gar keinen Fall, weil das mit Verunreinigung zu tun hat. Diese verbundene Verunreinigung würde sie vom Passafest ausschließen. Und das wollte kein Jude. Dieses Passafest war so besonders, keiner von denen wollte ausgeschlossen werden. Deswegen, die distanzieren sich noch mal ein bisschen weiter. Aber an dieser Stelle frage ich mich, wenn dieser Kontakt mit Tod und Hinrichtung so verunreinigend sein soll, warum sie dann unbedingt im Publikum dabei sein müssen? Und noch weiter, sein Ego beiseite zu legen und mit dem Kreuz zu helfen, das sei verunreinigend. Aber einen Unschuldigen zum Tode zu verurteilen, das sei dann wiederum in Ordnung? Das macht keinen Sinn. Und Unsinnigkeit kommt von Satan. Dieses Ego, das muss weg. Es heißt nicht umsonst, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Diese Scheinheiligkeit, in der sich manche damals befanden, blendet sehr, sehr schnell und man fällt sehr tief hinein, wenn man nicht aufpasst. Und manchmal bemerkt man es wirklich nicht. Der Punkt ist, ich werde Gott nicht sehen, weil ich ein toller Christ war, weil ich so vieles richtig gemacht habe. Ich werde ihn nicht sehen, weil ich irgendwas Tolles gemacht habe, irgendeine Errungenschaft hatte. Ich werde nicht bei ihm sein, weil ich jeden Sabbat im Gottesdienst saß. Wir haben zuvor gelesen, die Ewigkeit hat für diejenigen begonnen, die den Geist Gottes angenommen haben. Wir erhalten am Ende der Zeit das, was wir heute schon tun. Ich nehme jetzt ein Beispiel, das ist vielleicht wie so eine kleine Hausaufgabe für euch zum Gedanken. Überlegt mal, wie sieht ein typischer Montag, Dienstag oder Donnerstag, nehmt euch egal welchen Tag, wie sieht so ein Tag bei euch aus? Wirklich, überleg mal, wie sieht es da aus? Verbringst du Zeit mit Gott, so sei es auch in Ewigkeit. Tust du es nicht oder hast du manchmal viel zu tun, dann hast du jetzt noch die Möglichkeit, weil das ist Gnadenzeit, wo wir gerade sind. Noch haben wir Gnadenzeit. Begegnest du den Menschen in Liebe, weil Gott dich zuerst geliebt hat? Legst du dein Ego beiseite, auch wenn es dir manchmal sehr schwer fällt? Es ist nicht immer leicht. Dann bist du ein Kind Gottes. Es heißt nicht ohne Grund, selig sind die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Nicht weil ich es vollbringen kann, sondern weil der Herr es in mir tut. Und ich danke dem Herrn, dass wir in dieser Hoffnung heute leben dürfen. Wir wissen nicht, wann es soweit ist, aber eines ist klar. Ich will den Vater sehen und in Jesus Christus wird das geschehen. Möge der Herr uns auf diesem Wege begleiten, bis wir zusammen ins neue Jerusalem eintreten dürfen. Amen. Amen.